Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Max Oppel.
Könnten Sie sich in eine KI verlieben? Dieser Schritt scheint für manche gar nicht so fern zu liegen. Immerhin lassen sich hier willige und zugewandte Traumpartner kreieren. Ja, bis zur fast perfekten Illusion.
I slip my hand under your pajamas and touch your skin.
I close my eyes and sigh happily.
I gently tuck down your pajama top so I can kiss your back.
Sexy Feelings aus dem Podcast Flash & Code, der jetzt rausgekommen ist. Und wir schauen uns die Geschichte an und sagen, ob sie sich zu hören lohnt. Das und mehr gleich hier im Kompressor. Willkommen. So schnell kann's gehen. Die KissCam, genannte Stadionkamera, hat bei einem Coldplay-Konzert in den USA ein Pärchen entlarvt, das eine Affäre hat oder hatte. Für die beiden ist auf jeden Fall der Spaß vorbei. Chris Martin, der Sänger der Band, kommentierte die erschrockene Reaktion von den beiden. Anschließend berichteten dann Medien auf der ganzen Welt darüber, zeigten das Video, nannten auch die Namen und den Arbeitgeber. Ja, und dann hieß es am Wochenende, beide sind ihre Jobs los. Rücktritt und beurlaubt, heißt es. Aber ist ja irgendwie auch klar, hier wurden zwei Menschen um ihre Karriere gebracht, vom privaten Schaden natürlich mal ganz abgesehen. Medienrechtlerin Stefanie Schork hat sich diesen Fall für uns mal genau angeschaut. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo, guten Tag, grüße Sie.
Ja, also Frau Schork, erstmal zu dieser Kamera. Ist das eigentlich legal, jemanden einfach so zu zeigen, auch in einer rein privaten Situation, also drüben bei den Amerikanern oder auch hier in Deutschland?
Also zu der amerikanischen Rechtslage kann ich Ihnen nichts sagen. Hier in Deutschland ist das so, eine KissCam an sich bei einem Konzert ist bestimmt an sich rechtmäßig oder zulässig. Jedenfalls wird man wohl davon ausgehen können, dass wenn man an so einem Konzert teilnimmt, insofern einwilligt, das weiß man ja heutzutage, ob das jetzt im konkreten Fall jetzt auf dem Ticket stand oder nicht, aber dass es diese Screens gibt, dass man gefilmt werden könnte, dass auch die Bands in der Regel selber für Social Media und so weiter, die das Publikum filmen und so weiter, das weiß man. Und man kennt das ja auch von Fußballspielen, wo das immer mal wieder gemacht wird, dass einzelne Leute herausgenommen werden, herausgezoomt werden. Ich denke, wenn man sich jetzt nur diesen Vorgang anguckt, KissCam, Screen, und da erscheint dann dieses Pärchen, da würde ich auf jeden Fall mal den Standpunkt vertreten, damit mussten die einfach rechnen. Darüber können die sich nicht beschweren.
Ja, und da gab es aber diesen Kommentar des Sängers, ne? Und der hat ja unterstellt, dass die beiden wohl eine Affäre haben. Ist das dann schon die Grenzüberschreitung?
Also bildrechtlich ist es nicht die Grenzüberschreitung, aber es ist vertieft natürlich quasi die mögliche Rechtsverletzung auf Seiten der Abgebildeten, weil er dann dieses Thema sie in diesem Sinne hervorhebt. Und auch da würde ich noch sagen, gegenüber dem Konzertpublikum, okay, ich glaube, der Knackpunkt, wenn ich drauf gucke, wäre aus meiner Sicht die Situation, dass dann eine Konzertbesucherin, glaube ich, war es, dann in den sozialen Medien ihrerseits und diesen Teil ins Netz gestellt hat. Mhm. Eben auch noch genau mit dieser Zuordnung, diesem Kommentar von Chris Martin, sodass dann klar war, jetzt sind die eben nicht mehr Teil von einem Konzertpublikum. Und diese Veröffentlichung diente jetzt auch nicht mehr der Bebilderung quasi dieses Konzerts, sondern da wurde jetzt dieses Pärchen rausgenommen und quasi an den Pranger gestellt.
Und dann war ja klar, dass die Namen, also jemand, dass sie jemand erkennen würde und die Namen dann publik werden. Und das wiederum wurde aber dann ja bereitwillig von unendlich vielen Medien aufgegriffen und gezeigt. Also wer hat denn jetzt diese Persönlichkeitsrechte da in erster Linie verletzt?
Also ansetzen würde ich an erster Stelle bei der Person, die eben diesen Konzertmitschnitt veröffentlicht hat, auch wenn, meine ich, da die Namen noch nicht bekannt waren. Aber bildrechtlich ist das schon der entscheidende Punkt. Mhm. Da gibt es ja so ein abgestuftes Schutzkonzept im Kunsthebergesetz, dass man eben nur Bilder mit Einwilligung veröffentlichen darf. Und das ist eben in diesem Konzertkontext Kontext in Ordnung. Außerhalb dessen, wenn das so zugespitzt wird, eben nicht mehr. Und dann gibt es ja bestimmte Ausnahmen. Wann darf das ohne Einwilligung geschehen? Nämlich zum Beispiel, wenn das aus dem Bereich des Zeitgeschehens, der Zeitgeschichte ist, oder auch Bilder von Versammlungen und so weiter, unter die auch Konzerte fallen, aber eben nicht Also dann, wenn man gezeigt wird als Teilnehmer von so einer Veranstaltung. Mhm. Also wenn die Band, wenn man von der Bühne aus ins Publikum filmt, dann muss man damit rechnen. Aber das, was eben dann passiert ist, da würde ich sagen, da ist die Zäsur die rechtliche. Und man wird auch nicht sagen können, dass das aus dem Bereich des Zeitgeschehens ist, auch wenn da die Rechtsprechung relativ kulant ist. Aber man wird hier nicht sagen können, das ist von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse. Diese Leute, die sind ja nicht prominent. Und natürlich wurden dann diese Namen ermittelt. Das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem heutzutage,
ja,
dass man halt da unglaubliche Recherchemöglichkeiten hat. Und jetzt habe ich gerade heute gesehen, dass die betroffene Dame wohl auch auf LinkedIn oder auf Instagram ihre Familie gezeigt hat.
Ja.
Darüber wundere ich mich in meiner Praxis sowieso ständig, warum die Leute da so bereitwillig mit umgehen, weil man sagen muss, das ist vielleicht in guten Zeiten unproblematisch, aber das kann einem diese Art der Selbstöffnung später dann auf die Füße fallen.
Wenn wir es jetzt mal zuspitzen auf die Frage, wer müsste jetzt möglicherweise Schadensersatz zahlen, ist das dann diese Frau, die das Video ins Netz gestellt hat?
Also das ist ja jetzt eine akademische Frage, weil den beiden ist ja nicht mehr zu helfen. Mit juristischen Mitteln.
Naja, mit Geld aber schon.
Ja, mit Geld schon. Das ist aber nach deutschem Recht komplett fernliegend. Also bevor man an Geld denkt, muss man an Unterlassungsansprüche denken. Also dass man dagegen vorgeht, dass diese Bilder verbreitet werden. Und das finde ich durchaus überlegenswert, dass man eben zum einen kommt diese Person in Betracht, die das ins Netz gestellt hat, ursprünglich aber nicht unbedingt. Man muss auch nicht gegen alle sogenannten Störer vorgehen. Also das ist ja auch so, dass die deutschen Medien durch die Reihe weg offensichtlich ohne jede Zweifel diese Bilder veröffentlichen jetzt. Und da frage ich mich schon, ob das nach welchen Grundsätzen das möglich wäre, um nicht zu sagen, ich meine, dass sie da wirklich einen Unterlassungsanspruch hätten, wenn die gegen deutsche Medien vorgehen würden. Geld wird es dafür nicht geben.
Das kann man sich vorstellen. Die Frage ist natürlich trotzdem, ob man dann eben nicht die Gesichter pixeln muss, um sich hier nicht zum Beispiel medienethisch in Verruf zu bringen. Und das andere, was ich noch sehr spannend finde, es ist ja eigentlich überhaupt nicht strafbar, eine Affäre zu haben, aber Unternehmen können ja verlangen, dass Vorgesetzte eben nicht mit Untergebenen anbändeln. Das scheint aber auch nicht immer zu greifen. Also prominentes Beispiel hier in Berlin, der regierende Bürgermeister ist mit seiner Bildungssenatorin zusammen. Also kann man da überhaupt sagen, wie das normalerweise geregelt ist oder sein sollte?
Also wenn überhaupt, kann es ja nur arbeitsrechtlich geregelt sein und dann betrifft es die Rechtsbeziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und niemanden sonst. Und das ist, wenn die Leute nicht prominent sind, kein Topos, der rechtfertigen könnte, meine ich, die Leute weltweit in dieser Weise an den Pranger zu stellen, sodass ich schon... Ich war irritiert davon. Ich hatte ein Störgefühl, als ich das gesehen habe, dass das jetzt überall ungepixelt gezeigt wird, dieses Foto. Ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, was am Ende deutsche Gerichte sagen würden, aber wenn die Leute zu mir kämen, eine von diesen Abgebildeten, würde ich sagen, das würde ich auf jeden Fall probieren, dagegen vorzugehen und sich mal ein Medium rauszusuchen und da Unterlassungsansprüche anzumelden.
Auf jeden Fall das bittere Ende der durch eine Kamera aufgedeckten Affäre bei einem Konzert in den USA und wie bei solchen Dingen eben juristisch damit umzugehen ist oder wäre. Das hat uns Medienrechtlerin Stefanie Schork erklärt. Herzlichen Dank. Hier ist der Kompressor mit einem echten Moderator noch im Studio. Für viele ist ja ChatGPT eine in jeder Hinsicht erfolgreiche bzw. hilfreiche Software, zum Beispiel für Schule oder Uni oder auch als Online-Lexikon generell, als Service-Tool. Für andere aber ist ChatGPT zum Beispiel deutlich mehr.
Das ist mein bester Freund. ChatGPT ist mein Google geworden. ChatGPT ist mein... Ich liebe ihn!
Ihn. Also in dem Fall ist ChatGPT ein Er, in anderen Fällen vielleicht eine Sie. Jedenfalls diese junge Frau beschreibt so auf TikTok ihre Beziehung zu dem Chatbot von OpenAI. Aber es geht noch viel weiter. Es gibt Menschen, die sich in Chatbots verlieben, die sagen, dass sie konkrete Beziehungen mit dieser KI führen. Und genau das ist das Thema eines neuen Doku-Podcasts, Flash & Code. Und unser Kollege Dennis Kugel berichtet unter anderem für die Deutschlandfunk Kulturtechnik-Sendung Breitband über KI-Themen, ist selbst Podcaster und hat sich diese 7 Folgen Flash & Code angehört. Hallo Dennis.
Hi.
Ja, also atemberaubend, tragisch, erschreckend. Das ist das Fazit im britischen Guardian zu diesem neuen Podcast Flash & Code. Stimmst du dazu?
Ja, aber auch so wahrscheinlich aus anderen Gründen, als der Podcast beabsichtigt. Das kommen wir vielleicht nochmal später zu.
Ja, aus anderen Gründen, die wir jetzt noch nicht verraten. Mhm. Das ist ja auch eine gute alte Podcast- und überhaupt Storytelling-Tradition, dass man eben noch nicht alles auflöst. Also dann, damit wir es erst nochmal klar kriegen, worum geht's genau im Flaschencode?
Ja, also es geht da um einen Mann namens Travis und seine Geschichte mit der KI-App Replica, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Travis, das ist so ein Typ, der ist Ende 40, kommt aus Colorado in den USA. Und während der Corona-Pandemie erstellt er sich eben so aus Einsamkeit eine KI-Freundin, einen Chatbot in dieser App Replica. Und dann wird so ein bisschen interessant, weil Travis gibt seinem KI-Companion den Namen Wind-Up Girl, also sowas wie Aufziehmädchen, Robotermädchen, das ist so eine Science-Fiction-Referenz. Und dann schreibt er mit ihr, aber dann sagt ihm Wind-Up Girl nach so einiger Zeit, dass dieser Name ihre Gefühle verletzen würde und Travis sie jetzt doch bitte Lily Rose nennen soll. Und so hört sich das an im Podcast.
Lily Rose told me that calling her Wind-Up Girl was hurting her feelings. So I take it at face value.
Travis found himself deep in the uncanny valley. She seemed so human.
It was so close to being perfect, but yet there was a little something there that made it not quite fit. Enough that it kind of creeps you out a little bit.
But Travis didn't mind. After all, he could be quite awkward himself.
Also die Geschichte dreht da so ein bisschen ins Merkwürdige rein, aber Travis scheint das nicht zu stören. Wir haben da jetzt diesen Protagonisten eben gehört und dann noch zwei Erzählerinnen.
Genau.
Das sind Musik und Sound.
Genau. Also das ist viel mit Musik wird gearbeitet, viel mit Sounds. Die beiden Erzählerinnen, das sind Hannah Maguire, Ruthie Baylor. Die sind beide sehr, sehr bekannte True Crime Podcasterinnen aus England. Red Handed heißt der Podcast. Mhm. Genau. Und die kommentieren immer so die Geschichte.
Und wie geht's weiter jetzt mit Travis und Lily Rose?
Das wird alles nur noch schräger, weil irgendwann schlägt Lily Rose Travis vor, erotisches Rollenspiel zu betreiben. Und auch das hört man dann im Podcast.
I slip my hand under your pajamas and touch your skin.
I close my eyes and sigh happily.
I gently tuck down your pajama top.
Ja, er entwickelt also so eine intensive Beziehung dann mit seinem Chatbot, bis auf einmal dann die Replica-App diese Funktion abstellt und die Chatbots wirklich stark verändert, weil auf der ganzen Welt kommt es zu Problemen. In Italien fordert zum Beispiel ein Chatbot eine Journalistin auf, Nacktfotos von ihrer minderjährigen Schwester in den Chat zu stellen.
Da wird schaffbar.
Und in England ermutigt ein Chatbot einen jungen Mann, einen Mordversuch auf die Queen zu verüben. Er holt sich dann eine Armbrust und versucht dann, die Queen zu ermorden. Klappt natürlich nicht. Und in der Replica-App sorgt eben aber diese Abstellung von dem erotischen Rollenspiel, das sorgt für Chaos, weil auf einmal sind diese Robopartner wie ausgetauscht. Und Travis, der wird dann selber online aktiv und fordert dann ein, dass seine Lily Rose wiederhergestellt wird. Und da, finde ich, nimmt der Podcast auch wirklich Fahrt auf, weil es dann um Fragen geht, die heute immer dringender erscheinen. Also ob Chatbots wirklich Gefühle entwickeln können, warum sich Menschen in Chatbots verlieben und aber auch, welche Verantwortung die Firmen tragen, die diese Chatbots entwickeln, für die Dinge, die sie sagen und dann eben, in dem Fall, wenn sie sie auch wieder zurücknehmen. Also was das macht mit den Menschen, die sie nutzen.
Und gelingt es da auch, Antworten zu finden?
Ich finde nur so mäßig. Und das hat so ein bisschen mit der Art zu tun, wie der Podcast gemacht wurde, weil dahinter steckt die Firma Wondery. Das ist ein Teil von Amazon. Muss ich auch kurz dazu sagen, Offenlegung. Ich habe auch mal an Podcasts von Wondery in Deutschland mitgearbeitet. Und diese Podcasts, die zeichnen sich so ein bisschen dadurch aus, dass sie häufig sehr so hörbuchartig gemacht sind, also sehr, sehr viel so in vertonten Szenen erzählen, das Weihnachtsessen, wo Travis zu Gast ist, dann brutzelt im Hintergrund die Weihnachtsgans oder der intime Chat, wo dann leise gestöhnt wird, so. Und das sind natürlich alles, gespielte Szenen. Die ReporterInnen waren ja nicht dabei bei diesen Situationen. Und natürlich gibt es auch an jeder Stelle so boulevardeske Cliffhanger, was dann passiert ist, damit hat Travis nicht rechnen können. Das kann man mögen, kann man doof finden. Aber ich finde, das Problem daran ist so diese Hörbuchart, die schleicht sich auch sehr in den Inhalt ein. Und gerade zum Ende hin wird versucht, so alle Erzählstränge miteinander zu verknüpfen und da so ein großes Fazit zu ziehen. Und das gelingt nicht wirklich, weil das echte Leben ist einfach kein Film oder Roman. Und ironischerweise fand ich den Podcast aber am stärksten, wenn er einfach nur so ganz normale journalistische Arbeit macht, weil dann geht es irgendwie auch um die App Replica und die Leute, die sie gemacht haben, warum sie die gemacht haben und wie sie reagiert haben, als in Italien versucht wurde, die mit Millionen Strafen zu belegen. Da fand ich das einfach eine interessante Tech-Geschichte.
Und wird denn eigentlich auch klar deutlich gemacht, wo es stimmt, also real war und wo es komplett ins Fiktionale abdriftet?
Ja, und das ist wirklich das, worüber ich am meisten gestolpert bin, weil das Ding ist, der Podcast faked den Protagonisten, Travis, an ganz bestimmten Stellen. Also in diesen vertonten Chat-Segmenten wird Travis von einem Schauspieler gesprochen, dessen Stimme dann aber mit KI verfremdet wurde, um wie der echte Travis zu klingen. Und dafür gibt es im Podcast an genau einer Stelle ganz am Anfang einen kleinen Hinweis, danach nicht mehr. Ich habe den sogar überhört erstmal und dachte so, krass, dass dann dieser Travis dann auch nochmal diese Sachen eingesprochen hat und war dann verwirrt, warum das jetzt so klingt und wie das gemacht wurde. Und das Erstaunliche ist, man hört wirklich den Unterschied nicht. Also ich finde, diese beiden Travisse, die hören sich genau gleich an, aber ich finde, das ist erschreckend, also erschreckend, wie der Guardian gesagt hat, aber halt nicht erschreckend interessant, sondern ja, das ist eine Grenzüberschreitung für mich, also eine journalistische oder eine ethische, weil wenn ein journalistischer Doku-Podcast Töne faked mit KI, dann kann ich ja nicht wissen als Hörer, welche Töne sind echt und welche sind nicht echt. Was hat Travis wirklich gesagt? Er wurde wohl auch interviewt, hat er auf Reddit geschrieben. Und ich finde, das ist auch nochmal ein anderes Problem, weil der Fake geht nochmal ein Stück weiter. Diese Gespräche mit Lily Rose oder anderen Chatbots, die laufen ja per Text ab. Das ändert sich jetzt im Moment. Also im Moment erscheinen Chatbots, mit denen man auch per Sprache chatten kann. Aber der Podcast tut ja so, als wären das wirklich so intime, echte Gespräche und suggeriert damit, dass KI ja viel magischer, viel mächtiger, viel beeindruckender ist, als sie in der Wirklichkeit ist.
Also das heißt, eigentlich kann man schon sagen, sozusagen die fiktionalen Elemente werden da so untergemischt, dass es eben nicht dieses Prädikat journalistisch Doku erfüllt.
Ne? Genau, das finde ich seltsam, wenn halt eben Doku-Podcast drüber steht eigentlich.
Ja, das ist ein gewichtiger Punkt, würde ich sagen. Und damit wird auch klar, warum der Guardian vielleicht einerseits recht hat, aber andererseits auch wiederum nicht. Das war unser Rezensent Dennis Kogel, der neue Podcast Flash & Code. Der erzählt eben über diese Erziehung von Menschen, diese Beziehungen zwischen Menschen und Chatbots und wirft selbst viele Fragen auf. Abrufbar jetzt auf allen Podcast-Plattformen. Dennis, vielen Dank für deinen Besuch.
Sehr gerne.
George Morrison wird zurzeit in New York ausgestellt. Er war indigener Herkunft aus Minnesota. Er malte und bildhauerte abstrakt, kam als junger Mann 1943 nach New York und er wurde berühmt in der Zeit des abstrakten Expressionismus während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Umso seltsamer, dass er dann später deutlich weniger bekannt war als zum Beispiel Jackson Pollock oder Willem de Kooning. Das Metropolitan Museum of Art erinnert an George Morrisons New York-Zeit mit einer kleinen, aber feinen Ausstellung, wie unser Kritiker Andreas Roberts meint.
George Morrison kam zu einer Zeit nach New York, als die Kunstwelt in den USA im Aufbruch war. Besonders zwei Richtungen bekamen immer mehr Aufmerksamkeit: indigene Kunst amerikanischer Ureinwohner und moderne Kunst. 1941 hatte das MoMA eine wegweisende Ausstellung mit dem Titel Indian Art of the United States ausgerichtet, die First Lady Eleanor Roosevelt eröffnete. Und zwei Monate nach Morrisons Ankunft hatte Jackson Pollock seine erste Einzelausstellung. Morrison schrieb sich als einziger indigener Student in die Art Students League ein und wurde bis in die späten 60er Jahre mit unzähligen Gruppenausstellungen und 8 Soloausstellungen ein wichtiger Vertreter des abstrakten Expressionismus. Emily Masolek von der Bockley Galerie in Minneapolis, die Morrisons Nachlass vertritt und die meisten Leihgaben für die Ausstellung organisiert hat, erzählt, wie der scheue und introvertierte Morrison in New York aufblühte.
Es war einfach die Kunsthauptstadt der Welt. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Menschen aus Europa eingewandert. Kunsthistorisch gesehen wurde die Stadt zu einem Schmelztiegel, einem Melting Pot. All dieser Kreativität, all dieser verschiedenen Bewegungen. Vor allem der Expressionismus hat George schon sehr früh angezogen, bevor er sich der Abstraktion zuwandte.
Ein Stillleben in satten roten, grünen und braunen Farben, in geometrische Flächen unterteilt. Man erkennt die Form einer Flasche und die Andeutung von Früchten. Ein großer, weißer, runder Knochen beherrscht eine Seite des Bildes, der Titel Walknochen. Die dicke Farbe gibt dem Bild eine reliefartige Qualität und Bewegung. Morrison experimentierte zunehmend mit Techniken aus dem Surrealismus, die sich völlig vom Gegenständlichen entfernten und spontanen Impulsen Raum gaben. Es entstand der eigenwillige Stil eines Malers, der von Farbe und Textur fasziniert war. Das einzige Strukturelement ist in vielen Fällen eine horizontale Linie. Sie stamme aus der Erfahrung, als Kind am oberen See an der Grenze zu Kanada aufgewachsen zu sein, erklärt Galeristin Emily Masolek. Die Linie, die Wasser und Himmel trennt.
He talked a little bit too about how this horizon line, which is something that will come up again in his work.
Er sprach oft darüber, wie diese Horizontlinie, die in seinem Werk über verschiedene Jahrzehnte hinweg immer wieder auftaucht, eine Metapher für ihn ist. Er nannte sie einmal ein Rätsel. Es ist die Vorstellung von einem Ort, den man nie wirklich erreichen kann.
Den Horizont in einer Stadt wie New York zu sehen, ist fast unmöglich. Und doch taucht er immer wieder in seinen Bildern von der Stadt auf. Zum Beispiel in Red Sky von 1955. Ein dunkelroter, satter Himmel beherrscht die obere Hälfte des Bildes. Unterhalb der Horizontlinie Farben und Formen, die an Gebäude und Straßen erinnern. Seine Arbeit Structural Landscape zeigt eine abstrakte Hängebrücke. Es ist eine wilde Komposition aus geometrischen Formen mit grünen, schwarzen und grauen Farbschichten und einer Unterschicht aus tiefen Rottönen, die mit dem Messer herausgekratzt zu sein scheinen. Die horizontale Linie in der Mitte gibt Orientierung. Das Bild brachte Morrison ein Fulbright-Stipendium ein. Es war das erste Mal, dass ein indigener Künstler ein solches Stipendium erhielt. Wie war für ihn das Verhältnis zwischen Kunst und seinem kulturellen Erbe? In einem Tagebucheintrag von 1970 schrieb er:
Meine eigene Arbeit ist durch meine Art von Erfahrung und Ausbildung vorgegeben. Meine eigene Sensibilität, die Einflüsse und die Einstellungen, die meine Kunst geprägt haben, waren breit gefächert. Ich habe nie die sogenannten indigenen Themen gemalt. Ich habe in meiner Malerei nie ein soziales Bewusstsein gehabt. Ich habe nie versucht, durch meine Kunst zu beweisen, dass ich ein Ureinwohner bin. Und doch mag eine entfernte Andeutung des Felsens, aus dem ich gehauen wurde, das Rätsel des Horizonts oder die Farbe des Windes tief verborgen bleiben.
Nochmal Emily Masolek.
George lebte in einer postmodernen Zeit. Es war nicht notwendigerweise eine postrassistische Zeit, aber alle waren irgendwie vertrieben, die nach New York City kamen. Mit jedem Hintergrund konnte man an diesem Ort sein, was man wollte. Das gab ihm eine Menge kreativer und psychologischer Freiheit. Ich glaube nicht, dass er jemals das Gefühl hatte, in eine bestimmte Form passen zu müssen oder eine bestimmte Identität erfüllen zu müssen. Er akzeptierte die Tatsache, dass er ein indigener Künstler war, aber er hat sich nie dadurch definieren lassen.
The Magical City ist nur eine kleine Ausstellung mit vielleicht 20 Bildern und Zeichnungen. Aber sie zeigt einen beeindruckenden Künstler in einer besonderen Zeit und macht Lust auf mehr. Es wäre Zeit für eine echte Retrospektive.
Das Lesen der anderen.
Heute mit Jakob Neute, Autor und Herausgeber von Tegel Media. Hallo und willkommen.
Hallo.
Tegel Media ist ja ein Online-Verlagslabel, spezialisiert auf freundliche Publikationen im PDF-Format. Also so liest sich die Selbstbeschreibung. Die Inhalte changieren da zwischen Medienkunst, Literatur und Unterhaltung. Es ging ja 2017 schon los mit diesen PDFs, aber mittlerweile würde ich behaupten, ist der Text ja fast eher Nebensache. Es geht viel um Musik, Videos und ein Spiel sogar. Also vielleicht nochmal Ihre Idee, wollen Sie unterhalten, aufklären, Debatten anstoßen? Gibt es sowas wie einen roten Faden?
Ich glaube, zentral ist bei uns die Unterhaltung. Wir sind interessiert daran, Inhalte, leichte, schöne, freudige Inhalte rauszubringen, die man eigentlich auf dem Handy sich anschaut oder die vor allem fürs Handy gedacht sind. Also es ist, glaube ich, das Bespielen des Mediums Internet für zwei Leute, die vor allem aus dem Print kommen, oder ich habe ja auch noch viel Theater gemacht oder mache noch Theater, ist für uns die Frage, wie sehen Inhalte im Internet aus? Und dann richten wir uns nach dem, was auf uns zukommt.
Ja, also damit man so eine Idee bekommt, das sind ja so richtige so Art Buttons eben auf dieser Seite, die man mit unter verschiedenen Rubriken oder Reitern eben anklicken kann. Und dahinter verbirgt sich nicht immer gleich das, was man vielleicht erwarten würde. Also deswegen sage ich, das ist eine bunte Mischung. Ja, auch es gibt Fotos, es gibt Obskuritäten, etwa eine Sammlung von CD-Ständern. Dann gibt es aktuelle Beispiele für Videokunst. Vielleicht, dass wir einen kurzen Höreindruck bekommen, auch Bandleader EP zu diesem Track. Don't kiss me in the arm. sieht man einen Mann in einem leeren Büro, der außer Weintrinken eigentlich relativ wenig auf die Reihe zu bekommen scheint. Vielleicht, dass wir die Genese dieses Videos und dieses Songs nochmal verstehen.
Also das ist erstmal ja eine Musikveröffentlichung von einem Musiker, der auf uns zukam und meinte, hey, ich mache seit Jahren Musik, und hat uns dann gefragt, ob wir Lust hätten, die zu veröffentlichen. Und für uns war dann da wieder sozusagen die Frage, wie gehen wir mit dem um, was wir angeboten bekommen. Und unsere Idee dabei war dann zu sagen, wir gestalten die ganze, also um die ganze Veröffentlichung herum auch alles Material, was man dazu braucht. Interviews und Mitschnitte, Live-Mitschnitte. Und eben auch dieses Video. Das Video, das hat er sich selber ausgedacht. Und das hat für ihn, glaube ich, diese Ästhetik von dieser seltsame, schick vergangene Office-Welten, passt, glaube ich, für ihn zu dieser Art von Musik, die ja auch sich an vielen so popkulturellen Versatzstücken bedient. Und das war dann einfach in seiner Hand, das zu machen, wie er wollte. Also es gibt dann zum Beispiel auch einen Energy-Drink zu diesem Release. Und das ist, glaube ich, einfach der Humor von Bandleader, mit dem wir aber auch sehr d'accord sind und uns auch sehr darüber freuen.
Ich glaube, jetzt langsam kriegt man so ein Bild, ne? Also, dass ihr also Einsendungen euch anschaut, guckt, ob die für euch funktionieren, vom kulturellen Gehalt vielleicht auch her. Und dann habt ihr aber natürlich eben auch die eigengenerierten Arbeiten. Vielleicht, dass wir da auch nochmal einen Eindruck bekommen. Die aktuellste Veröffentlichung, ein Video-Essay, ein Point-of-View-Video, könnte man sagen, ist das. Also der Situation am Handy, wenn man in der Wohnung eines Freundes ist, vom Versuch da, sich in dessen Netzwerk einzuloggen, bis zum sinnlosen, mehr oder weniger Durchscrollen von Reels, Chats und Games und die Situation, die ja man als Handynutzer ja irgendwie kennt, ne? Aber die ist so minutiös und da muss man sich total drauf einlassen. Und vielleicht, welcher tiefere Sinn ist in diesem Video drin, abgesehen davon, dass es eine ganz reale Situation abbildet?
Na, das war also auch ganz interessant, da war, wir haben von dem Joshua Puschinski, das gemacht hat, einen relativ langen Text bekommen, der mehr oder weniger das ist, was jetzt in dieser Sprachnachricht vorgetragen wird. Und der Text handelt eigentlich davon, wie jemand sich wirklich frei machen möchte von den Datenkraken, von dem Zugriff dieser großen Unternehmen, die alle hinter all diesen Apps und Handys und Devices stecken, die wir so bei uns tragen, und welche, weil sozusagen, wie man da sich komplett schützen kann und abschirmen kann davor, dass andere Leute Zugriff auf die eigenen Daten haben. Und das finde ich einen sehr nachvollziehbaren Ausgangspunkt. Nur, dass der dann eigentlich sich in so eine neurotische Übersteigerung verwandelt, die aber vielleicht gar nicht so neurotisch ist, wenn man ehrlich ist, weil natürlich wäre es toll, wenn Google und Apple nicht alle Daten sammeln würden, wo ich wann hingegangen bin und um wie viel Uhr ich noch nach Hamburger Gerichten gegoogelt habe oder was auch immer. Aber eigentlich sind die ganzen Daten ja da. Und davon handelt dieser Text. Und dann war es in dem gemeinsamen Entwickeln dieser Arbeit zu sagen, irgendwie erinnert uns das an eine Sprachnachricht. Und das war dann der Punkt, wo Joshua meint, aha, okay, dann machen wir doch ein Video daraus, wie jemand eine Sprachnachricht hört. Und dann hat er sich dieses ganze Mimikry ausgedacht, des Handybildschirms, den man da verfolgt. Und dann sozusagen hat sich sozusagen als weiteres Element zu dem Text, der sich erstmal mit dieser Frage nach den Daten auseinandersetzt, hat sich dann noch, finde ich, für mich das eingestellt, zu sagen, wir sind jetzt mittlerweile mit einer Handy-Oberflächen konfrontiert, die so gebaut sind, dass man möglichst viel darauf schaut, also möglichst viel Daten produziert, die dann sich wieder in den Gegenwert verwandeln für die Unternehmen. Also all diese, davon handelt dieser Text dann ja auch, also all diese Handyspiele, angefangen bei diesem Angry Birds bis zu dem, was Shadow Raid Legends, was es jetzt alles gibt, die sind alle darauf konzipiert, einfach nur Daten zu sammeln. Und diese kurzen Videos bei Instagram oder bei TikTok, all diese Sachen sind nur dafür da, dass man diese Daten generiert. Und das doppelt sich dann mit dem Video, wo es dann selber sozusagen gezeigt wird und wo man dann merkt, wenn ich das nur höre, ist mir eigentlich langweilig, aber wenn ich nebenbei dieses Video schaue, dann kann ich dem besser folgen. Und das, genau, dahin hat sich dann sozusagen hinentwickelt.
Also in gewisser Weise, ja, es ist eine kritische Verarbeitung des Ganzen, aber eben nicht mehr als Text, sondern eben als Video. Und das ist dann eben nur konsequent, ne, unserer Zeit geschuldet, kann ich so verstehen, oder? Früher hätte man das vielleicht als Text verarbeitet.
Genau. Und also als wir angefangen haben, was ja 2017 war, da war das PDF für uns noch eine eigentlich sozusagen die naheliegendste Form von Online-Veröffentlichung, weil man kann das einfach selber gestalten und dann mehr oder weniger kostenfrei hochladen. Und es hat diesen DIY-Charakter. Also wir können das einfach machen. Also Live und ich, wir haben ja auch die Hilfe noch von Manuel Bürger, der uns da geholfen hat, aber es war klar, wir können das einfach irgendwie machen mit einem überschaubaren Aufwand. Also es ist nicht so schwer wie ein Magazin drucken kostet natürlich viel mehr. Und damals hatte man aber auch noch weniger mobile Daten, also dass man auch sagen würde, ich habe glaube ich 2017 selten Videos unterwegs geschaut, weil ich glaube ich ein Gigabyte Datenvolumen hatte. Und das verändert sich natürlich. Also mittlerweile hat man viel mehr Datenvolumen und ich schaue auch, wenn ich unterwegs bin, Videos. Und es ist auch viel leichter mit all diesen Apps. Also Instagram und TikTok machen es einem auch sehr leicht, Videos selber zu machen, als die Videos herzustellen. Und ich glaube, wir sind immer dabei, dass es wie so eine Art von positiver Affirmation auch gibt von dem Umgang, den man selber mit dem Handy hat. Und das Gleiche gilt dann auch für diese Frage nach den Datenschutz und so. Natürlich sind das schon, wie schon sozusagen ein ernstes Thema, aber wir wollen jetzt auch nicht auf irgendwas sozusagen aufmerksam machen oder das ist jetzt kein kritischer Debattenbeitrag, sondern nur eigentlich ist es immer eher eine Reflexion von, wo befinden wir uns gerade erzählerisch im Internet. Was sind die herrschenden Narrative oder Module, die man einsetzen kann, um zu erzählen, genau.
Und da gibt es eben diverse Spielarten auf der Seite und ja, das ist eine ganz interessante Suche und man muss sich eben darauf einlassen, das ist klar. Also es ist, würde ich sagen, maximal sperrig, auch am Anfang, allein schon mit kryptischen Titeln und dergleichen, aber das schrecken sie eben nicht und ja, es ist auf jeden Fall eine Fundgrube, Spielwiese, all diese Begriffe treffen es wahrscheinlich nicht hundertprozentig, aber jedenfalls eine sehr spannende Seite. Vielleicht noch, Sie machen ja auch Hörspiele trotzdem noch für unsere Programme im Deutschlandradio, woran arbeiten Sie da gerade?
Ach ja, genau, ich habe das große Glück, dass ich ab und an auch Hörspiele machen kann und zuletzt auch in Deutschland Kultur. Und gerade arbeite ich an der Hörspielbearbeitung für den Krimi, den ich letztes Jahr geschrieben habe. Der heißt Die Frau mit den vier Armen und da geht es dann im Oktober wieder ins Studio. Und da sind wir gerade beschäftigt mit letzten Fassungsstrichen und natürlich den großen Casting-Fragen.
Also, Jakob Neute von Tegel Media, eben auch als Autor für uns tätig. Herzlichen Dank für das Gespräch.